Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einen guten Tag, ich bin Jule Reimer. Ob die Energiewende gelingt, das hängt auch davon ab, wie wir künftig in unseren eigenen vier Wänden heizen. Die Bundesregierung hat gerade die Förderkonditionen für den klimafreundlicheren Heizungstausch verändert. Sozialer soll es werden. Verbunden war das jedoch mit einem über Nacht verkündeten Förderstopp. Was das für modernisierungswillige Immobilienbesitzer bedeutet, erklärt die Energieexpertin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes Lorena Jonas. Fernwärme aus erneuerbaren Energien ist ebenfalls eine klimafreundliche Form, die eigenen Wände zu wärmen oder zu kühlen. In Gelsenkirchen sichert dies künftig eine Art riesige Thermoskanne, ein neuer Großwärmespeicher. Ohne Rohstoffe aus dem Meer keine Elektroautos, keine Stromkraftwerke, keine Handys, propagieren die Verfechter des Tiefseebergbaus. Und ein Gutachten des Umweltverbandes WWF hält jetzt dagegen. Es geht bei unseren sommerlichen Hitzewellen nicht mehr nur um Launen des Wetters. Es handelt sich um eine langfristige Erwärmung unseres Klimas. Das machten heute erneut Wissenschaftler des EU-Klimadienstes Copernicus klar. Die neuesten Daten fasst Katrin Schmidt aus Brüssel zusammen.
Die Temperatur über dem europäischen Festland lag mit durchschnittlich gut 19,1 Grad auf dem zweithöchsten Wert, der jemals im Juni gemessen wurde. Und sogar knapp 1,8 Grad über dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Vor allem Westeuropa stellt dabei neue Rekorde auf. Mit knapp 21 Grad im Schnitt war noch nie ein Juni wärmer, teilt der EU-Klimadienst mit, der extreme Hitzewellen zu Land verzeichnet, sowie gleichzeitig auch zu Wasser. Also auch marine Hitzewellen, die entlang den Atlantikküsten zu nie zuvor gemessenen Meeresoberflächentemperaturen führten. Und für die jetzt aktuelle erste Julihälfte zeichnen sich weitere rekordverdächtige Hitzewellen ab, so die Copernicus-Forscher. Damit verdeutliche die Abfolge von Hitzewellen, die wachsende Herausforderung und zeige, wie tiefgreifend sich das Klima verändert. Die Folgen seien immer intensivere Hitzewellen, anhaltend warme Ozeane und wachsende Risiken für Menschen, Ökosysteme und Infrastruktur in Europa.
Katrin Schmidt aus Brüssel über den jüngsten Copernicus-Bericht. Die heißeren Sommer bleiben in Europa nicht ohne Folgen für die Menschen. Hitzetod steht zwar noch nicht offiziell auf den Totenscheinen als Ursache, aber das Robert-Koch-Institut schaut sich die statistisch ermittelte Übersterblichkeit der Sommermonate an. Matthias Wetzel weiß mehr.
Die Zahl der Hitzetoten in Deutschland ist nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts im ersten Halbjahr 2026 schon höher als jeweils in den gesamten drei letzten Jahren. Wie das RKI in Berlin mitteilte, starben bis Ende Juni hitzebedingt etwa 5.100 Menschen. In den Jahren 2023 bis 2025 waren es im Schnitt 2.900 hitzebedingte Todesfälle im gesamten Jahr. Besonders groß war die Zahl der Hitzetoten demnach mit über 4.300 in der Woche vom 22. bis 28. Juni. In der Zeit stiegen die Temperaturen in mehreren Orten in Deutschland auf über 40 Grad Celsius. Betroffen waren vor allem ältere Menschen. Sie machen nach Angaben der Wissenschaftler den größten Teil der Hitzetoten aus. Die Bundesländer mit der höchsten Übersterblichkeit durch die Hitze waren das Saarland und Rheinland-Pfalz. Das Robert-Koch-Institut betonte, die Auswirkungen der extremen Hitze könnten sogar noch größer sein, als sein Rechenmodell ergab. Das Statistische Bundesamt zum Beispiel geht in seiner Schätzung sogar von 6.800 Hitzetoten allein in der Hitzewoche Ende Juni aus. Grund für die Diskrepanz sind unterschiedliche Berechnungsarten.
Matthias Wetzel über die gesundheitlichen Folgen der Klimaerwärmung. Ja, und das bedingt eben möglicherweise Änderungen unseres Lebensstils. Sozialer, effizienter und fokussierter. So charakterisiert Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche die geplante Reform der Heizungsförderung. Wer eine alte Heizung gegen eine klimafreundlichere austauscht, kann derzeit je nach Haushaltseinkommen, schweres Wort, bis zu 21.000 Euro Unterstützung beanspruchen. Ab jetzt soll die Förderung jedoch bis zum Jahr 2030 um mehrere tausend Euro abgeschmolzen werden, je nach Einkommen in kleineren oder größeren Schritten. Besser gestellt als bisher werden jedoch Menschen mit sehr geringem Jahreseinkommen unter 30.000 Euro. Und Kinder bringen auch noch Sonderpunkte ein. Heute Vormittag konnte ich Lorena Jonas sprechen, Energieexpertin bei Verbraucherzentrale Bundesverband. Und ich fragte sie, ob das richtig ist, dass die Förderung jetzt stärker aufs Einkommen abstellt.
Aus unserer Sicht ist das schon richtig, eine stärkere soziale Staffelung in diese ganze Förderkulisse einzubauen. Und auch der Kinderzuschlag ist an der Stelle sinnvoll. Und es gibt auch noch so einen Extrabonus für besonders ineffiziente Gebäude. Das alles wird schon dafür sorgen, dass die Förderung stärker bei denjenigen konzentriert ist, die die Unterstützung vom Staat am dringendsten brauchen. Also aus sozialer Sicht ist das schon sinnvoll. Aber gleichzeitig muss man sehen, dass die Förderung mit der Zeit immer kleiner wird. Das heißt, wer erst später die Heizung tauscht, erhält weniger Förderung. Und das kann dann vielleicht über die Jahre auch wieder besonders die Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen treffen, weil die nicht sofort investieren können. Die müssen längerfristiger planen, weil wir reden da schon über hohe Investitionen. Und hier droht so ein bisschen diese soziale Verbesserung, die wir mit dem Einkommensbonus haben, über die Jahre dann doch wieder verloren zu gehen.
Wo ist denn der Bonus bisher gelandet?
Also wir hatten bisher einen Einkommensbonus bis 40.000 Euro zu versteuern im Jahreseinkommen. Da hat die letzte Auswertung der Förderkulisse gezeigt, dass es vor allem schon bei Rentnerinnen und Rentnern angekommen ist, die das Haus schon längst abbezahlt haben und vielleicht noch ein bisschen was auf der hohen Kante haben und dann den Zuschuss auch tatsächlich beantragen konnten. Wo er nicht unbedingt gelandet ist, ist bei den jüngeren Haushalten, die vielleicht tatsächlich das Haus noch abbezahlen, die ein sehr geringes Einkommen haben. Und hier kann dieser Einkommensbonus bis zu 30.000 Euro Jahreseinkommen schon noch eine gute Unterstützung sein.
Ihr Bundesverband der Verbraucherzentralen, Sie fanden ja die Förderung immer richtig, aber Sie haben auch beklagt, dass es nicht nur an den deutschen hohen Qualitätsstandards liegen kann, dass Wärmepumpen hierzulande deutlich teurer sind als bei unseren Nachbarn. Lag ja auch immer so in der Luft, dass die Förderung vielleicht auch die Preise treibt für Handwerker und Wärmepumpen. Ist das jetzt in diesem Sinne klüger aufgezogen?
Also wir verstehen schon den Gedanken der Bundesregierung dahinter, die Förderung schrittweise abzuschmelzen. Ne? Also das ist nämlich genau diese Debatte. In Deutschland sind die Wärmepumpen und Installationsleistungen deutlich teurer als in vielen anderen Ländern. Die Vermutung ist also, der Markt hat viele Mitnahmeeffekte. Weil die Förderung so hoch war, sind die Preise am Markt auch hoch manifestiert. Da jetzt die Förderung schrittweise runterzufahren, bedeutet letztlich Druck auf den Markt auszuüben, in der Hoffnung, dass die Preise dann auch am Markt ein bisschen sinken. Aber ob die Rechnung aufgeht, da müsste man jetzt in die Glaskugel gucken. Ob das wirklich eintritt, dass die Preise auf dem Markt günstiger werden, das werden wir erst über die Jahre sehen. Und das wäre natürlich total fatal, wenn die Preise total hoch wären, weiterhin oder sogar steigen aufgrund der steigenden Nachfrage und die Förderung dann aber immer weiter abgeschmolzen ist. Das heißt, dann bleiben bei hohen Preisen die Verbraucher am Ende mit total viel Eigenleistung zurück. Ja, im Endeffekt muss man die Förderung beobachten und schauen, entwickelt sich das in die richtige Richtung oder zieht der Markt nicht nach? Das wird sich leider erst zeigen.
Wenn eine alte Heizung in einem älteren Haus kaputt geht, dann zögern viele Eigentümer, sich an eine Wärmepumpe ranzuwagen. Das liegt natürlich auch daran, weil die meisten Erfahrungen haben mit ihrer Gasheizung. Sie können die auch bedienen. Man weiß, wie es funktioniert. Liegt das jetzt nur dann der Gewohnheit oder liegt es am Geld? Was spielt da alles eine Rolle?
Wir stellen schon fest, dass jetzt nicht unbedingt die Höhe des Fördersatzes in einer Förderung der entscheidende Moment ist, wo die Leute entscheiden, entscheide ich mich jetzt für die Wärmepumpe oder nicht. Das Problem bei dieser Förderung ist auch, dass sie hundertprozentig in Vorleistung gehen müssen. Und dann liegt es schon am Geld. Kann ich 100% in Vorkasse gehen für den Umstieg auf eine Wärmepumpe? Und da müssen viele Leute die Frage leider mit Nein beantworten, weil sie diese Vorfinanzierung nicht leisten können. Und dann ist die Frage, habe ich Zugang zu Krediten? Habe ich einen Zugang zu vergünstigten Krediten? Oder wird mir aufgrund des niedrigen Einkommens dann doch die Bonität in Frage gestellt?
Und ja, oder aufgrund des Alters.
Aufgrund des Alters nicht mehr kreditwürdig angesehen werden. Und dann ist eben die Frage dieser vorgelagerten Finanzierung. Also da könnte man auf jeden Fall die Förderung irgendwann auch mal nachbessern, nämlich dieses Vorfinanzierungsproblem lösen, insbesondere für die einkommensarmen Haushalte, da eine vorgelagerte Auszahlung der Zuschüsse zu gewährleisten und auch sicherzustellen, dass die Leute wirklich auch zu diesem Ergänzungskredit vom Bund zum Beispiel oder zu anderen Krediten einen besseren Zugang haben. Erst dann wird sich die Hoffnung, dass die Förderung die Breite der einkommensarmen Haushalte auch wirklich erreicht, bewahrheiten.
Diese besonderen Kredite des Bundes, die Aushilfe über die Kreditanstalt für Wiederaufbau bei der Vorfinanzierung, sehr preisgünstig. Da ist das Problem, dass die Hausbanken im Grunde genommen diese Kredite nicht gerne weitergeben, weil sie nichts dran verdienen, ne? Kann ich da irgendwie Druck machen als Kunde?
Ja, man kann mehrmals nachfragen, aber es entscheidet dann letztlich die Hausbank. Wir denken eher, dass es nicht in Verantwortung der Verbraucherinnen und Verbraucher sein sollte, da dann jetzt Möglichkeiten zu suchen, Druck auf die Bank auszuüben, dass sie diesen Ergänzungskredit doch erhalten, sondern eigentlich muss der Bund das sicherstellen.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat bis zum 20. Juli ab heute die Möglichkeit gestoppt, einen Förderantrag einzureichen, weil bei der staatlichen KfW-Förderbank jetzt technisch umgestellt wird auf die neuen Bedingungen. Die neuen Förderbedingungen sollen dann ab dem 21. Juli in Kraft treten. Da kann man auch wieder Anträge stellen. Ja, was machen denn diejenigen, die im Grunde schon halb in ihrem Antrag zu den alten Bedingungen drinne stehen? Angeblich gibt es da eine Vertrauensschutzregelung?
Also erstmal muss man das wirklich deutlich kritisieren. Kurzfristige Förderstopps dieser Art, die sorgen für Unruhe, die sorgen für Verunsicherung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das geht gar nicht, ne? Also gerade bei so hohen Investitionen braucht man Verlässlichkeit, braucht man Planungssicherheit. Und so eine plötzliche, unangekündigte Veränderung ist das Gegenteil davon. Und ja, es wird jetzt besonders ärgerlich für die Menschen, die ihre Heizungsmodernisierung schon weitgehend geplant haben, aber den Antrag eben noch nicht gestellt hat. Es soll da Ausnahmefälle geben, wenn der Installateur oder auch der Energieberater das Heizungsprojekt schon bei der KfW, bei der fördergebenden Bank, angemeldet haben. Aber für die allermeisten heißt das bis zum 21. Juli keine neuen Anträge und dann gilt die neue Förderkulisse.
So ein Heizungsaustausch ist echt nicht Peanuts. Das ist eine große Baustelle. Man kann viel falsch machen mit den Wärmepumpen. Die sind sicherlich in vielen Häusern sehr sinnvoll, aber es braucht wirklich eine gute Beratung. Es ist nicht mehr ganz so einfach wie mit der Gasheizung, die einfach in den Keller gestellt wurde. Wo kriegt man ordentliche Beratung zu welchen Preisen?
Das muss man nicht alleine machen. Man darf sich da gut Hilfe holen. Kann man zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale machen. Wir haben in allen Verbraucherzentralen in den Bundesländern Energieberaterinnen und Energieberater. Die sind technisch total versiert. Die wissen auch, wie das mit der Förderung funktioniert. Da kann man sich beraten lassen. Da kann man sich auch mal einen Energieberater nach Hause einladen. Dann kann man die individuell beste Lösung für das eigene Haus finden.
Wie teuer?
Und also das kommt ein bisschen drauf an. Also die telefonische Erstberatung kostet oft nichts. Ein Besuch zu Hause sind so um die 40 Euro. Das kann in anderen Verbraucherzentren vielleicht auch mal teurer sein. Also Pi mal Daumen 40 Euro, das ist für eine qualifizierte, gute Beratung nicht viel, wenn man bedenkt, was für eine Investition in die Zukunft man da eigentlich plant.
Und da hat man dann schon mal einen Rahmen, um sich mit einem Heizungsangebot auseinanderzusetzen. Schauen die Verbraucherzentralen auch auf die Angebote dann?
Ja, das machen sie teilweise auch, wenn man das wünscht. Genau, mal Angebote vergleichen, kann man auch machen lassen.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit der Energieexpertin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes finden Sie nachher auch in der Deutschlandfunk-App sowie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Fernwärme aus erneuerbaren Energien ist eine weitere klimafreundliche Möglichkeit, die eigenen vier Wände zu heizen oder zu kühlen. Doch nicht alle Erneuerbaren liefern 24 Stunden lang Energie. Es braucht die Möglichkeit, die Energie auf Vorrat zu speichern. Wie in Gelsenkirchen, 57 Meter, ist dort ein neuer Wärmespeicher hoch. Gestern ist die überdimensionale Thermoskanne in Betrieb gegangen. In dem Zylinder werden 31 Millionen Liter heißes Wasser für die Fernwärme gespeichert. Abwärme von Industrieanlagen. Kai Rüßberg war bei der Einweihung dabei.
Erneuerbare kann inzwischen jeder. Aber das hier ist anders. Mit diesem Wärmespeicher hier haben wir nämlich etwas, wo es um die Systemsteuerung geht.
Stärk Alkoni-Chef Gundolf Schweppe mühte sich redlich, eine überdimensionale Tonne im Stadtteil Schalke als Innovationstreiber der Wärmewende darzustellen.
Das geht wirklich darum, dass wir hier ein Projekt haben, eine Technik haben, die eben auch dafür sorgt, dass die Wärme, die Energie zur richtigen Zeit und dann eben auch am richtigen Ort ist.
Vereinfacht gesagt ist der in Dämmmaterial eingepackte tonnenförmige Koloss eine Art Thermoskanne mit 31 Metern Durchmesser. Gespeichert wird darin die Wassermenge von 12 Olympiaschwimmbecken mit bis zu 120 Grad Celsius. Von dort wird es bei Bedarf in die Fernwärmeleitung gepumpt, erklärt Projektplaner Gregor Krampe.
Der Speicher dient dazu, dass die Produktion von Wärme und der Verbrauch von Wärme eben nicht zeitgleich erfolgen und wir die Wärme zwischenspeichern. Das heißt, wenn wir Wärme günstig einkaufen können mit wenigem CO2-Abdruck, dann können wir die in den Speicher schieben und zu anderen Zeiten, wenn man ohne Speicher gegebenenfalls einen Ölbrenner oder einen Gasbrenner mit einsetzen müsste. Den können wir uns damit einsparen.
Ziel ist es, möglichst lange mit dem Heizwasser aus dem Fernwärmeverbund auszukommen, das aus der Abwärme von Industrieanlagen beheizt und quer durchs Ruhrgebiet gepumpt wird.
Wir haben quasi eine Wärmeautobahn, die vom Standort des Heizkraftwerks der Eikonie in Herne bis Essen-Karnap geht. Da speist eine Müllverbrennungsanlage ein. Und auf dem Weg dazwischen speist auch noch mal eine Müllverbrennungsanlage, das ist das RZR Herten, in die Wärmeschiene ein.
Diese Wärmequellen sind zwar nicht CO2-frei, aber durch die Abwärme der Industrie verringert sich sowohl deren CO2-Fußabdruck als auch der Emissionsfaktor der Fernwärmeerzeugung, erklärt Gregor Krampe.
Wir nutzen dann natürlich bevorzugt die CO2-arme Wärme, können eben auf Wärme aus anderen Wärmequellen, die einen höheren CO2-Abdruck hätten, verzichten und auf den Einsatz von irgendwelchen Gas- oder Ölkesseln.
Das System soll also so lange wie möglich allein aus der Abwärme gespeist werden. Der Speicher reicht aus, um das südliche Fernwärmenetz der Stadt für 2 Tage zu versorgen. Für NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer ein Grund, das 30 Millionen Euro teure Projekt mit 7 Millionen Förderung zu unterstützen.
Die Unterstützung bei der Wärmeplanung, die zahlen wir sozusagen. Bei der Umsetzung geht es darum, dass es gute Investitionsbedingungen gibt. Das heißt, dass wir zum Beispiel mit einer starken Förderbank des Landes eine Zinsvergünstigung und Tilgungsnachlässe immer prüfen, wo können wir die Finanzierungsbedingungen für solche Projekte möglichst attraktiv mitgestalten.
Die Landesregierung will vor allem solche Investitionen initiieren, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren, betont die grüne Ministerin.
Auf dem Weg dahin werden nämlich auch diejenigen, die sozusagen die Abwärme produzieren, ja Schritt für Schritt rausgehen aus den fossilen Rohstoffen. Einerseits aus Klimaschutzgründen, aber andererseits eben auch, um weniger wirtschaftlich verwundbar zu sein durch die Willkür, die bei Rohstoffen wie Öl oder Gas durch die geopolitischen Krisen dieser Zeit in den Bilanzen darzustellen sind.
Frederik Digula von der Stiftung Klimaneutralität hat sich systematisch die Wärmeplanung der großen Kommunen in Deutschland daraufhin angeschaut, wie sie die Wärmewende vorbereiten. Wärmespeicher könnten sich auch ohne Förderung rechnen.
Wir werden es mehr sehen, weil das eben ermöglicht, die Strompreise besser auszunutzen. Also in Phasen hoher Strompreise muss ich dann weniger Wärme erzeugen, weil ich sie in den Phasen niedriger Strompreise einspeichere. Und das lohnt sich relativ schnell und deswegen werden wir mehrere dieser Speicher sehen.
Besonders hat ihm der sogenannte Energie- und Zukunftsspeicher in Heidelberg gefallen, der Wärme mit überschüssiger Elektrizität erzeugt. Um die Akzeptanz für den 55-Meter-Turm zu erhöhen, soll obendrauf ein Panoramacafé einladen. Auf Schalke ist bislang nichts dergleichen geplant.
Also hübsch ist er wahrscheinlich nicht, aber sehr nützlich. Kai Rüßberg über den neuen Mega-Wärmespeicher in Gelsenkirchen. In Kingston auf Jamaika verhandeln die Mitgliedstaaten der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA derzeit über die Regeln für einen möglichen kommerziellen Tiefseebergbau. Unter anderem 2 Pazifik-Inselstaaten machen Druck, diesen zuzulassen. Und in Hamburg klagen zudem Unternehmen vor dem Internationalen Seegerichtshof Seerechtsgerichtshof gegen die ISA. In diese aufgeheizte Debatte hinein hat der WWF nun ein Gutachten veröffentlicht, das Tiefseebergbau als sicherheitspolitisches Problem beschreibt. Dagmar, du hast es gelesen. Ja, warum wurde dieser Bericht geschrieben?
Also der WWF hat mit einem Hamburger Leibniz-Institut zusammen geschaut, wie ist eigentlich diese Sicherheitserzählung einzuschätzen rund um den Tiefseebergbau, die im Moment von den Befürwortern vorangetrieben wird. Denn die Debatte, die hat sich verschoben. Früher ging es um Rohstoffe für die Energiewende und Batterien und jetzt wird der Tiefseebergbau als strategische Sicherheitsfrage dargestellt, also als Weg, die Abhängigkeit von China zu verringern, Lieferketten zu sichern, industrielle Resilienz zu fördern. Das sind so alles die Argumente. Und stimmt das überhaupt? Darum hat sich dieser Bericht gekümmert.
Okay, und zu welchem Schluss kommt die Studie des Umweltverbandes?
Wahrscheinlich nicht, denn zumindest nicht auf absehbare Zeit. Und er eröffnet dann neue Risiken, dieser Weg.
Und warum ist der Zeitpunkt des Berichts so brisant? Ich habe schon gesagt, da laufen ein paar Verfahren.
Ja, also bei der ISA wird gerade wieder verhandelt, wie könnten die Regeln künftig aussehen. Grundlage ist da UNCLOS, das UN-Seerechtsübereinkommen, nachdem der Tiefseeboden als gemeinsames Erbe der Menschheit angesehen wird, jenseits der Hoheitsgebiete. Und dort in Kingston drängen halt die beiden Pazifikstaaten Nauru und Tonga darauf, dass es weitergeht. Andere sagen, wir wollen lieber ein Moratorium oder eine Vorsorgepause haben. Gleichzeitig, Punkt zwei, ist die USA, die UNCLOS nicht ratifiziert haben, die versuchen über eigenes Recht die Wege zum Tiefseebergbau zu öffnen. In Hamburg läuft dieses Verfahren, wo zwei Unternehmen, die halt mit der sogenannten Metal, The Metals Company verbunden sind, das ist das Unternehmen, was dringend den Tiefseebergbau haben möchte, die wehren sich gegen eine ISA-Untersuchung, ob die Pflichten aus den Explorationsverträgen auch wirklich erfüllt werden von den beiden Unternehmen. Sie finden diese Untersuchung nicht gerechtfertigt, intransparent und sie würde ihnen schaden. Und in nationalen Gewässern, da preschen im Moment die Cookinseln vor und Japan, die wollen auch ausbeuten und das ist dann halt Sache dieser beiden Länder.
Warum reicht es nicht, um zum Beispiel die Versorgung zu sichern, Energiewende zu sichern, einfach neue Rohstoffquellen im Meer zu erschließen?
Ja, man hat zum einen ökologische Risiken, über die wird ja schon lange debattiert. Aber vor allen Dingen muss man sich jetzt auch mal die andere Seite anschauen. Wenn ich fördere, dann habe ich ja immer noch keine Kontrolle. Selbst wenn ich jetzt ganz viele Manganknollen vom Meeresboden hole, dann bleiben andere Engpässe, beispielsweise in der Raffination, in Spezialtechnologien, Logistik, Infrastruktur. Das sind alles Bereiche, wo China vorn ist. Indonesien spielt da auch noch ein bisschen mit, aber da sind die Unternehmen unter chinesischer Kontrolle und Japan hat auch etwas. Und der Bericht sagt also, wenn wir den Tiefseebergbau jetzt zulassen, dann verlagern wir die Probleme eigentlich nur. Wir schaffen keine Abhängigkeiten ab, sondern es sind halt ein bisschen anders gelagert.
Also nochmal, für die Energiewende würde es auch nicht helfen. Das ist ja sozusagen nochmal auch ein edles Ziel, gegen die Klimaerwärmung vorzugehen.
Ja, da wären wir einfach zu langsam, denn so erst so 2030er Jahre, Ende der 2030er Jahre dürfte dieser kommerzielle Abbau dann wirklich nennenswerte Förderungen bringen und dann auch die gesamte Folgetechnologie laufen. Und die Batterietechnik, die verändert sich im Moment. Also es wird verstärkt auf Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien gesetzt. Die brauchen kein Nickel und Kobalt. Und das sind die beiden Elemente, wegen denen der Bergbau die ganze Zeit propagiert wird. Also es kann auch sein, dass schlicht und einfach die Nachfrage wegbricht. Wir etwas anfangen, was man gar nicht mehr braucht.
Stichwort sicherheitspolitische Risiken oder Risiken allgemein. Wer würde die tragen?
Ja, die blieben nach derzeitiger Rechtslage bei den kleinen Inselstaaten wie Nauru und Tonga, weil halt diese Sponsorstaaten dafür verantwortlich sind, dass alles richtig läuft. Und die Sicherheit für diese Länder wird natürlich nicht erhöht, sondern sie könnten halt in ganz üble Risiken reinlaufen. Da gibt's auch schon ein Beispiel in Papua-Neuguinea, hat es mit Solfatara 1 Goldabbau in der Tiefsee gegeben, in nationalen Gewässern. Das Projekt ist gescheitert und ja, Papua-Neuguinea ist auf den Schulden sitzen geblieben.
Welche Alternativen sieht der WWF-Bericht?
Also er fordert mehr Recycling, er fordert mehr Substitution, also andere Stoffe als diese kritischen, dass Reparatur verstärkt gemacht wird. Materialeffizienz, Vorratshaltung, geringere Rohstoffverbrauch, das sind ganz viele kleine Stellschrauben, an denen gedreht werden kann. Die haben alle ihre Grenzen, aber insgesamt könnte es dazu führen, dass man weniger abhängig ist als heute, resilienter wird und nicht in eine riskante neue Technologie einsteigen muss. Was halt wichtig ist bei diesem Bericht, es geht nicht nur um Umwelt- und Rohstoffbedarf, sondern wirklich um die Frage, was bedeutet Sicherheit eigentlich? Immer mehr Abbau oder weniger Verwundbarkeit?
Der WWF hat einen Bericht über die politischen Risiken des Tiefseebergbaus veröffentlicht. Dagmar Röhrlich hat für uns zusammengefasst. Ich gebe jetzt weiter um 12.10 Uhr an unsere Informationen am Mittag. Dort analysieren wir die Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz nach dem NATO-Gipfel und anhand der ganzen Reformvorhaben. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.